So, hallo, schön wieder da zu sein. Ich bin ja so ein bis zweimal im Jahr da und es freut mich, jedes Mal ein paar neue Gesichter zu sehen. Das ist schön, gutes Zeichen. Also bevor ich anfange, musste ich schon sagen, also nach der Ankündigung vorhin, muss ich nochmal gucken, ob ich wirklich die Predigt dabei habe. Ja, Spaß beiseite. Meine Familie ist heute nicht da, ist in Ulm geblieben. Ich weiß nicht, wie viele von euch mitgekriegt haben, dass meine Tochter ja letztes Jahr schwer verunglückt ist. Ich werde immer wieder gefragt, wie das weitergegangen ist. Ihr geht's besser, sie geht wieder normal in die Schule, sie trägt kein Korsett, ist noch ein bisschen eingeschränkt, muss jetzt erstmal mit ihren Gewichtsproblemen zurechtkommen. Sie hat ziemlich viel draufgepackt durch fast ein Jahr Inaktivität. Aber sie ist guten Mutes und wir hoffen, dass der Rest auch noch passt. Ja. Ich soll euch einen schönen Gruß sagen von allen dreien, Jelena und den beiden Mädchen. Okay. Was ist das Thema heute? Das Thema heute ist das Joch Jesu. Ja? Oder wie die Jüngeren sagen würden, dem Jesus sein Joch. Ja. Aber das wollte ich euch dann doch nicht antun als Überschrift. Lass uns zunächst mal lesen, was wir in der Heiligen Schrift dazu finden. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Da ganz kurz, dieses Erquicken hat Luther so übersetzt. Im Griechischen steht da etwas, das könnte man verstehen wie zur Ruhe bringen, ja, runterkommen. Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Soweit das Wort Gottes. Jetzt haben wir diese Verse bestimmt unzählige Male gehört. Ist kaum zu vermeiden, wenn man in eine Gemeinde geht und Bibel liest, stolpert man immer wieder drüber. Es sind auch mit die beliebtesten Verse in der Bibel. Also einer der Vorteile von Internet und elektronischen Gadgets, viele, mehr und mehr Menschen lesen die Bibel ja am Handy oder auf dem Tablet oder am Computer und dann gibt es so Apps wie YouVersion oder YouBible und solche Geschichten. Und die machen auf ihren Servern ziemlich gute Statistiken darüber, an welchen Texten sich Menschen am längsten aufhalten, beziehungsweise welche am meisten markiert werden oder hervorgehoben werden. Und das ist tatsächlich einer der Texte, die weltweit jedes Jahr so in den Top 5 sogar sind. Ja? Also das spricht Menschen an. Das ist ein wichtiger Inhalt der Bibel und dessen, woraus wir Ermutigung ziehen. Ja? Das Interessante dabei ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob immer alle verstehen, was der Text meint. Warum sage ich das? Ich gehe da von mir aus, ja? Denn ich habe nicht immer verstanden, was das genau bedeuten soll. Das liegt nicht daran, dass ich nicht gewusst hätte, was ein Joch ist. Ja, da können wir mal ein Bild vielleicht an die Wand werfen. Denn ich habe als Junge bei meinem Großvater in den bosnischen Bergen mit einem Joch Ochsen arbeiten dürfen. Also, das sind zwei Ochsen mit einem klassischen Schwerlastjoch. Und in der Mitte, das sieht man nicht so gut, ja, an diesem Träger, kann man dann verschiedene Gerätschaften befestigen. Meistens ein Pflug in meinem Fall, wenn ich mit denen zu tun hatte. Hin und wieder hat man auch Holz aus dem Wald gezogen, da war da eine Kette dran, die man um so fette Baumstämme machen konnte. Manchmal ein Ochsenkarren oder in seltenen Fällen auch ein Schlitten. Also das ist ein Joch, das verbindet die zwei Ochsen und gibt ihnen die Möglichkeit, große Kräfte auf irgendeine Gerätschaft auszuwirken. Jetzt ist das in größeren Städten meistens weniger bekannt als hier. Hier brauche ich da nicht so viel zu erklären, hoffe ich. Ja. Da hat man doch eher mehr Berührungspunkte. Das können wir wieder wegmachen. Jetzt ein Joch, wie wir auch... Ein Joch wie dieses ist also eine Vorrichtung, mit der zwei Tiere, meistens Ochsen, vor ein Arbeitsgerät gespannt werden können. Ein Wagen, Pflug, Schlitten und so weiter. Und wenn nun jemand fragt, warum man heute noch so mühsam pflügt, denn das Ding sehe ich fast jedes Jahr an Ostern in den bosnischen Bergen, dann gibt es da drei Hauptgründe. Die meisten Kleinbauern können sich von ihren Erträgen keine Maschinen und deren Betrieb leisten. Das ist mal der häufigste Grund. Ja? Und mit einem Joch-Ochsen kann man in den Bergen an Stellen pflügen, wo nicht mal ein Hubschrauber hinkommt, geschweige denn ein Traktor. Ja? Und es gibt Böden, die können durch die Last einer Landmaschine geschädigt werden. Die können die Landmaschinen nicht tragen oder würden durch das Gewicht zu sehr komprimiert. Und da kommen auch ein Joch-Ochsen selbst in Europa noch regelmäßig zum Einsatz. Aber zurück zum Thema. Also, ich weiß, was ein Joch ist, deswegen war das ist nicht der Grund, warum der Text für mich unverständlich war. Ja? Lass uns mal auf den Zusammenhang gehen, in dem Jesus über dieses Joch-Ochsen gesprochen hat. Das Wort bzw. die Wörter und der Wortstamm, die hier für den Begriff Joch verwendet werden, können im Griechischen für die Übersetzung verschiedener hebräischer und aramäischer Worte verwendet werden. Doch es ist klar, dass hier das Wort im Sinne von Unterdrückung und Gebundensein verwendet wird. Ja? Also es ist kein positives Joch benannt, so als neutrales oder als positives Arbeitsgerät, sondern hier geht es ganz klar durch Unterdrückung und Gebundensein, über das Jesus redet. Und daher haben wir auch im Deutschen den Begriff der Unterjochung, falls der noch jemandem was sagt. Ja? Unterjochung durch einen Herrscher, durch einen Besitzer, durch eine fremde Macht. Hier spricht Jesus konkret von der Unterjochung des Volkes durch die Last des Gesetzes und die Macht der religiösen Führer seines Volkes. Das heißt, Jesus spricht hier darüber, was die Last ist, die auf den Menschen liegt, durch Religion und durch Gesetz. In den Versen vor dieser Aussage rügt Jesus die Gesetzlichkeit, den Formalismus, die Scheinheiligkeit der geistlichen Leiter seines Volkes. Er will den Menschen, die zuhören, klar machen, dass in seinem Reich der Fokus auf etwas anderem liegt, die Belastung andersartig ist. Also er versucht den Menschen seine Idee, sein Ideal, sein Reich, die Zukunft dessen, was er sich für die Menschheit vorstellt, zu erklären. Und direkt im Anschluss an diese Worte geht Jesus noch weiter. Hier hat er einfach gesprochen gegen Gesetzlichkeit, gegen Religiosität, gegen diese Strukturen. Und direkt nach dieser Rede sehen wir, dass er geltende religiöse Gesetze aktiv brechen tut, aktiv provoziert, ja, praktisch als Illustration seiner Predigt und als Illustration dessen, dass er sehr ernst und wörtlich meint, was er hier sagt, ja, indem er seinen Jüngern erlaubt, am Sabbat Korn im Feld zu pflücken, das war ein No-Go, und er selbst heilt auf dem Weg in die Synagoge einen Kranken. Durfte man auch nicht zu der Zeit. Beides war ganz klar gegen die geltenden Regeln, gegen das Joch des Gesetzes und musste als Rebellion gegen die vorherrschenden Normen verstanden werden. Und bereits in Matthäus 5, Vers 17 hatte Jesus angekündigt, dass sich in Bezug auf das Gesetz einiges ändern wird. Als er sagte, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jetzt frage ich euch mal so, wo ist der Unterschied? In beiden Fällen hat es ausgedient. Ja? Wenn ich eine Wegbeschreibung habe, wenn ich das Gesetz als Wegbeschreibung, als Rahmen, als Leitplanken verstehe, bringt sie mir noch was, wenn ich angekommen bin am Ziel? Nö. Das heißt, die Leiter damals haben sehr wohl verstanden, was Jesus hier sagt. Ja? Das Gesetz wird nicht abgeschafft, weil es war wichtig, es war gut, es hatte einen Zweck, aber den Zweck hat es erfüllt. Ich bin jetzt da. Damit meinte Jesus, dass das starre Regelwerk mit Hunderten von Regeln und Gesetzen, den sich die Juden im Alltag unterwerfen mussten, um rechtschaffen leben zu können. All dies ist in ihm und seinem Werk vollendet. Es geht darin auf, es hat seinen Zweck gefunden und erfüllt. Damit war gemeint, dass keiner mehr das Gesetz braucht und nach starren Regeln leben musste, um mit Gott und vor Gott in Ordnung zu sein. Wer Jesus Jünger wurde, ihm nachfolgte, indem er ihm nachmachte, ja, mit ihm und durch ihm mit unserem Schöpfergott in Beziehung tritt, der verstanden hatte, dass das gesamte Gesetz und die Propheten in zwei Geboten zusammengefasst werden können, nämlich liebe Gott und deinen Nächsten, der brauchte kein Gesetz mehr. Und wisst ihr was? das kleine Unbehagen, das ihr jetzt fühlt, wenn ich sage, dass wir kein Gesetz, keine Regeln mehr brauchen, und das fühlt ihr, das fühlt jeder, wenn hier einer vorne steht und sowas erzählt in der Gemeinde, stellt euch mal vor, was das auslöste in der gesetzesorientierten Gesellschaft, zu der Jesus damals gesprochen hat. Die hatten noch nie so viel von Freiheit und Liebe gehört wie wir. Zumindest nicht in Bezug auf Gott. Das waren tolle Neuigkeiten, zumindest für alle, die nicht von der Durchsetzung des Gesetzes lebten, ja? Oder ihren gesellschaftlichen Status aus der Gesetzestreue und Gesetzlichkeit zogen. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, über Jahrhunderte hatte sich hier seit der Rückkehr aus Babylon eine Gesellschaft entwickelt, die daran strukturiert war, die wichtigsten waren die Leute, deren Status war am höchsten, die am nächsten an der maximalen Erfüllung dieses Gesetzes waren. Ja? Die so, wie heißt das, den Zehnten von den Gewürzen haben sie gegeben, sagt Jesus. Provoziert sie bewusst und sagt, hey, das, was Gott wichtig ist, ist euch komplett egal, ja, aber ihr gebt sogar den Zehnten aus den Gewürzen aus eurer Küche. Also auf diese Spitze hatte man damals getrieben, ja, damit man, wer ist, hat man so viel wie möglich, so gesetzlich wie möglich gehalten. Für die Leute war es keine gute Botschaft, was Jesus hier erzählt hat. Denn ihr komplettes Wertesystem wurde auf den Kopf gestellt. Der Sinn ihres Lebens wurde ihnen unter den Füßen weggezogen. Für die damalige gesellschaftliche Elite waren das so schlechte Neuigkeiten, dass sie Jesus loswerden wollten, bevor es zu einer religiösen Revolution kommt. Also, wenn ihr das nicht glaubt, jetzt kommt ja bald Ostern, dann habt ihr nochmal Gelegenheit, euch die Evangelien durchzulesen und mal zu gucken, wer sich darum gekümmert hat, dass Jesus gekreuzigt wird. Die Römer haben es am Ende gemacht, aber die hatten eigentlich kein Interesse dran. Aber für alle anderen, die nicht wichtig waren in der Gesellschaft, die nicht zu den, keine Ahnung, Pharisäern gehörten, zu den Leitern, zu der gesellschaftlichen Elite, für alle, die Außenseite waren, für alle, die zu kämpfen hatten mit diesem Regelwerk, für alle, die dachten, dass sie keine Chance bei Gott und vor Gott haben, weil sie nicht reinpassen in dieses starre Gerüst unter dieses Joch, für die waren das ausgezeichnete Neuigkeiten. Revolutionär war es, weil es Benachteiligte und Versager zu Jesus hinzog. Es wurde ihm ja sogar vorgeworfen, ja? Wie kann das überhaupt eine gute Botschaft sein? Guck mal, wen das anzieht. Ja, warum zieht es die an? Weil die keine andere Hoffnung haben. Weil es gute Botschaft war. Gute Neuigkeiten. Mit Jesus kam die Liebe in den religiösen Alltag der Menschen und brachte Freiheit. Die Liebe ersetzt das Gesetz und dessen riesiges Regelwerk. Petrus und Paulus führten die Bedeutung dieser Worte und dieser Neuigkeiten für den Alltag der noch jungen Gemeinde Jesu noch weiter aus. Aber das ist jetzt nicht der Fokus dieser Predigt heute. Jetzt mal die Frage, was bedeutet aber das mit dem Joch, ja, Jesu? Weil ich meine, wir reden ja hier, okay, wir haben verstanden, welches Joch abgelegt werden sollte. Und genau da liegt mein Problem. Wieso sagt Jesus hier nicht etwas wie der Prophet Nahum? Der hat 650 Jahre vorher dem Volk Gottes von Gott etwas ausgerichtet, ja? Der hat nämlich gesagt, sondern nun will ich sein Joch von dir wegnehmen und zerbrechen und will deine Bande zerreißen. Das hört sich für mich besser an, moderner an, ja? Das hätte doch super reingepasst. Ich befreie euch vom Joch der Gesetzlichkeit, von den Ketten der Frömmigkeit, von einem Anspruch, dem ihr nicht gerecht werden könntet. Und mache euch ganz frei von allen Konventionen. Also Joch weg, ab jetzt jeder wie er mag. Ja? Nein, Jesus sagt, legt dieses schwere Joch des Gesetzes ab. Dieses Joch, welches euch erdrückt, welches euch das Leben schwer macht. Und nehmt mein Joch auf. Ja? Wieso jetzt doch wieder ein anderes Joch? Genau wie ich stellen sich auch heute noch viele Menschen die Frage, warum Jesus von uns fordert, uns doch wieder in etwas hineinzubegeben, was uns einschränkt, uns bindet, uns Last zum Ziehen auflegt. Wo soll da die Freiheit sein? Die Freude. Okay, das Joch ist leichter, super, aber was soll das Ganze? Kann ich denn ein Christ sein, ein Jünger Jesu, ein Kind Gottes und komplett frei sein? Wäre das nicht schön? Gibt es also doch wieder Regeln, Bestimmungen, Formen, die erfüllt werden müssen, um Gott gefällig zu sein? Das war die Frage, mit der ich lange gerungen habe. Und oft genug haben Christen die Gemeinde das genau so verstanden. Und Menschen, die zu Gott kommen möchten, die Jesus annehmen wollen, haben wieder ein Regelwerk in die Hand gegeben bekommen. Das geht bei uns, das geht nicht, das musst du machen, damit du richtig bist und so weiter. Ja? Und es wurde gesagt, das ist halt das neue Gesetz. Es ist nicht so einschränkend, ja, nicht so streng wie das alte, also leichter. Aber trotzdem ist es etwas, dem du dich unterwerfen musst, wenn du gottgefällig leben und bei uns dazugehören möchtest. Vor allem das Dazugehören ist so ein heikles Ding, ja. Denn wenn es kein im Detail ausgearbeitetes Gesetz wie bei den Juden damals gibt, dann wie unterscheidet man eigentlich, wer drin und wer draußen ist? Wer dazugehört oder nicht? Das ist echt für viele Glaubensrichtungen schwierig. Wo ziehst du die Grenze? Sie definieren dann Themen oder ideologische Grenzen, bei denen man sagen kann, also wenn du an dem Punkt so glaubst und so lebst, dann gehörst du dazu. Und wenn nicht, dann nicht. Pastor John Ortberg aus den USA hat ganz, ganz viel in Richtung Jüngerschaft und Heiligung geschrieben und er nennt dieses Grenzmarkierungen, ja? Was passiert? Wir ersetzen alte Grenzmarkierungen durch neue. Die sind weiter gefasst, aber es sind dennoch Grenzmarkierungen. Aber genau dieses Vorgehen hebelt aus, was Jesus gesagt hat. Er konnte, ohne mit der Wimper zu zucken, denen, die laut Grenzmarkierungen definitiv dazugehört haben zu der damaligen Zeit, konnte er sagen, ihr seid nicht Teil des Reiches, welches ich baue. Er hat gesagt, ihr werdet nicht das Reich erben. Und sie gehörten nach allen Kriterien, die es damals gab, dazu. Dafür sagte er aber, die Zöllner und die Prostituierten, welche Lichtjahre von der Erfüllung der Grenzmarkierungen weg waren, ja, und der Normen, die umgekehrt waren bekehrt und die hatten sich nach Gott und seiner Liebe ausgerichtet, zu denen sagte Jesus, sie sind schon ein Teil des Reiches Gottes. Wir sehen also, dass es beim Joch Jesu nicht um ein Jochleid geht, ja, im Sinne eines Gesetzesleid. Und ich bin mir sicher, dass der Apostel Paulus und sein cholerischer Vorvater, unser cholerischer Vorvater im Glauben, der Apostel Petrus, hätten bei so einer Interpretation Anfälle gekriegt, wenn wir gesagt hätten, es ist nur ein leichteres Gesetz oder ein leichterer Rahmen, den wir anhalten müssen. Nein, Jesus Joch ist kein neues, einfaches Regelwerk und es ist keine einfach nur weiter gefasste Grenzmarkierung. Paulus sagt nämlich in Galater 5, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Hier wird er noch, genau, eine Frage, wie kann er denn das behaupten? Jesus hat doch gerade gesagt, wir sollen ein Joch aufnehmen, und dann sagt uns Paulus hier 12 Jahre später, lasst euch nicht wieder in ein neues Joch der Knechtschaft spannen. Ja, weil das Joch Jesu keine Knechtschaft ist und ich erkläre euch gleich warum. Hier wird es dann noch deutlich, in Apostelgeschichte 15, Vers 10 heißt es, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Provoziert nicht Gott, sagt er zu denen, die von den Heiden verlangt haben, dass sie die Regeln einhalten, wenn sie dazugehören wollten. Und jetzt kommt's. Jesu Joch ist eben kein neues Gesetz, kein neues Regelwerk, keine neuen Grenzen, keine neuen Normen zum Dazugehören, um Zugang zur Erlösung und zu Gott zu finden. Das ist uns alles schon geschenkt. Die Erlösung ist uns geschenkt, der Zugang zu Gott ist uns geschenkt in Jesus. Wir sind nämlich nicht aufgerufen, eine Form oder ein Gesetz zu erfüllen, sondern wir sind aufgerufen zu einer Nachfolge, zu einer Jüngerschaft, und nicht zum neuen Versagen gegen eine neue Schablone. Nachfolge und Jüngerschaft bezeichnen keine Grenze oder Ideologie, sondern eine Richtung. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Man ist unterwegs mit Jesus in Richtung Reich Gottes. Darum geht es beim Joch Jesu. Um eine gemeinsame Richtung. Vielleicht dazu. Das Leben ist eine Last. Wir sind im Leben nicht frei. Das Leben hat gewisse Realitäten. Und wenn wir selber diesen Karren ziehen müssen oder gar kein Joch haben, da wird gar nichts gezogen, weil dann geht es gar nicht nach vorne, ja? Dann kommen wir gar nicht durchs Leben. Mit Jesus gibt er die Richtung vor, wenn wir mit ihm im Joch hängen. Und natürlich gibt es Regeln und Konventionen für ein gesundes, harmonisches Zusammenleben in der Gemeinde und für unser persönliches Leben und geistliches Wachstum. Aber das Leben innerhalb dieses neuen Gesetzes ist keine Voraussetzung für Gemeinschaft mit Gott und anderen Gläubigen, keine Voraussetzung für Erlösung, sondern eine Folge und Auswirkung dessen, dass wir uns an die Seite Jesu begeben, mit ihm in seine Richtung gehen und von ihm lernen. Wenn wir ihn kopieren, wenn wir von ihm die Richtung vorgeben lassen, dann werden wir uns automatisch an Dinge halten, die ein gesundes Zusammenleben in der Gesellschaft und in der Gemeinde ermöglichen. Und jetzt kommen wir zum Kern meines früheren Missverständnisses. Ich dachte eben, wie oben angeführt, dass wir von Jesus zwar ein leichter zu tragendes Joch, also ein Gesetz Leid bekommen, aber trotzdem gebunden sind, nicht frei sind, immer noch unter der Last zu dienen und rechtschaffen leben zu müssen. Und nur dann könne Jesus als Lenker hinten auf dem Ochsenkarren oder am Pflug mit uns etwas anfangen. Und genau hier liegt mein Missverständnis. Jesus geht es nicht darum, hinten zu lenken oder den Pflug zu bedienen und irgendwie effektive Arbeit aus unserer Bewegung zu generieren. Ihm liegt es daran, neben uns zu kommen und uns die Richtung vorzugeben. Wir bauen für Jesus und mit Jesus Reich Gottes. Und jeder von uns ist zum Dienen berufen, ob im Kleinen oder Großen. Aber Jesus ist nicht hinten im Ochsenkarren oder am Pflug. Wenn Jesus hier sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, dann meint er, dass er auf der anderen Seite vom Joch mit eingespannt ist. Und anders könnten wir nicht lernen. Ja? Und er will führen, er will entlasten, uns Richtung geben und will uns vorleben, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein und Reich Gottes zu bauen. Und auch wenn er sagt, dass er uns Ruhe geben will, dass wir uns erholen können, dann macht es keinen Sinn, wenn wir dabei im übertragenen Sinn einen Karren oder Pflug ziehen müssen mit einer Anstrengung, die uns übermannt, ja, die uns fertig macht. Das macht nur Sinn, wenn er unsere Last übernimmt und wir nur so viel tragen und ziehen müssen, wie wir können, ohne zu erschöpfen und Schaden zu nehmen. Und dem damaligen Zuhörer und meinem Opa in Bosnien war klar, dass es in einem Gespann immer ein Leittier gibt, ja, und ein Begleittier gibt. Das Leittier gibt den Rhythmus und die Richtung vor und wie viel Zug auf dem Gerät ist. Und das andere Tier hat nur eine einzige Aufgabe, die Pace zu halten, ja, mit dem gleichen Rhythmus mitzugehen, weil dann seine Belastung am geringsten ist. Wenn es zu langsam läuft und bremst, dann zieht das Joch gewalttätig mit dem Leittier am Hals. Ja? Wenn es zu schnell geht, schneller als das Leittier, dann muss es mehr Last tragen, mehr Last ziehen, als es kann. Und geht irgendwann mal kaputt. Ganz interessant wird, wenn es in eine andere Richtung will, weil in der Regel ist das Leittier halt auch stärker. Ja? Das wird keine gute Nummer. Ich habe auch das schon gesehen. Ja, es sind Verzweiflungsaktionen. Am Ende hat das Leittier immer recht. Versteht ihr das Bild, wo ich hin will? Jesu Joch bedeutet, dass er mit drinsteckt und wir aus der Orientierungslosigkeit und dem Leistungsdruck unseres geistlichen, aber auch beruflichen und familiären Lebens ausbrechen können, indem wir nicht immer mehr Freiheiten suchen und verlangen, sondern indem wir uns an seine Seite begeben und dort Ruhe finden und von ihm lernen. Zum Thema Freiheiten möchte ich mal was einschieben. In der heutigen postmodernen Gesellschaft gibt es zwei Dinge, die fast zum Götzen, zum Gott erhoben wurden. Das sind die Freiheit und die Unverbindlichkeit. Ja? Ich will mich nicht festlegen, weil ich weiß ja nicht, ob vielleicht noch bessere Optionen irgendwie für mich kommen. Ja? Ich will gerne mitmachen, ich will gerne helfen, aber festlegen ist nicht so gut. Man weiß ja nicht, vielleicht will ich ja später mal was anderes. Das wirkt sich auf so viele Bereiche unseres Lebens aus, auch auf Gemeindearbeit, auf Beziehungen, auf Ehe, sogar auf die Berufswelt. Also ich kann euch sagen, mit dem Nachwuchs hat man es nicht immer leicht in der Firma, gell? Und ich denke, dass wir verstehen müssen, was wirkliche Freiheit bedeutet. Ich habe mal ein super Bild gehört. Wir denken heutzutage, Freiheit ist, tun und lassen zu können, was ich möchte, ohne Konsequenzen. Also das stellen wir uns als Freiheit vor. Aber ist es denn, und da jetzt kommt das Bild, ist es denn Freiheit für einen Fisch, an den Strand zu gehen? Die Freiheit kann er sich nehmen, ja? Auch ein Wal, das sieht man leider immer öfter, ja? Die surfen dann da an den Strand und dann liegen sie rum. Und dann kommt Greenpeace oder Ähnliches und Leute aus der Region versuchen sie wieder ins Meer zu ziehen. Nehmen die dem Wal die Freiheit, indem sie ihn ins Meer zurückziehen? Ja. Also nach dem heutigen Verständnis, das ist ja, die vergewaltigen den ja. Der wollte ja raus. Der wollte ein Landtier werden, um Gottes Willen. Ja, ihr könnt doch den nicht einfach zurück ins Meer schieben. Ja. Versteht ihr? Wir brauchen Perspektive. Wir hören so viel von Freiheit und verstehen nicht, wie irrsinnig die teilweise ist. Der Mensch hat eine Seele, der Mensch hat eine Psyche. Gewisse Dinge sind nicht gut für uns. Ja? Und deswegen hat Freiheit ist für mich, das sein zu können, wofür ich geschaffen wurde. Das ist die wahre Freiheit, mein volles Potenzial auszuschöpfen in dem, wofür ich geschaffen wurde und nicht was ganz anderes zu sein und zu machen. Ja? Ich werde kein Supersportstar in meinem Leben werden. Ja? Ich habe nicht die genetische Prädisposition dafür gehabt. Ja? Stellt euch vor, ich hätte mein ganzes Leben da reingesteckt und versucht, der Beste in irgendeinem Sport zu werden. Was für eine Frustration. Ja, klar, Freiheit habe ich, aber wo führt sie mich hin? Jesus sagt uns hier, ich liebe dich und ich habe dich erschaffen. Ich weiß, wie du tickst. Ich weiß, was du brauchst, um wirklich Sinn, Erfüllung und tiefe Freude zu erleben. Komm an meine Seite, ruh dich aus von deiner Orientierungslosigkeit und lerne. Lerne das zu sein, was du bist. Kind Gottes war man nun also nicht mehr nur, wenn man alle Regeln und Gesetze befolgte, sondern wenn man mit Jesus auf dem Weg zum richtigen Ziel war. Es war nicht wichtig, wie weit man auf diesem Weg schon war, das haben wir an dem Beispiel der Zöllner und Prostituierten gehört, sondern dass die Richtung und die Haltung stimmten. Das war und ist die befreiende Botschaft des Evangeliums. Versteht ihr, was ich sage? Das Evangelium ist, dass Jesus uns an seine Seite nimmt und uns Sinn, Richtung, Entlastung und Freiheit gibt, das zu sein, wofür wir geschaffen sind. Habt keine Angst vor dem Joch Jesu, denn es ist leicht, weil die Last er trägt. Und es ist befreiend, nicht weil wir tun können, was wir wollen, sondern weil er die Richtung vorgibt und wir uns keinen Kopf mehr machen müssen. Habt keine Angst vor dem Gebundensein im Joch Jesu, denn ihr seid freiwillig drin und kommt jedes Mal raus. Da hängt kein Vorhängeschloss dran. Die Frage ist, will man raus, wenn man verstanden hat und sich drin wohlfühlt? Aber selbst wenn das eine Hemmschwelle ist für dich, dich darauf einzulassen, mach dir keine Sorgen. Es ist was Freiwilliges. Du wirst zwar nie Jesus dazu kriegen, deinen Weg zu gehen, ja, aber du kannst raus. Hab keine Angst vor dem Joch Jesu und den Aufgaben und Verpflichtungen, die es mit sich bringt. Denn er macht es vor, zeigt den Weg und sorgt dafür, dass die Lasteinteilung passt. Wir müssen nur gehorsam sein und vielleicht mehr auf ihn hören und weniger auf unsere Ambitionen. Hab keine Angst vor dem Joch Jesu, denn es bedeutet nicht, dass wir eine Bindung in ein Regelwerk eingehen, einem Gesetz, das gerecht werden müssen, sondern dass wir eine Beziehung zu einer Person eingehen. Zu einer Person, die uns so geliebt hat, dass ihr nichts zu heilig war, um es nicht zurückzulassen, um uns zu befreien. Das Joch Jesu bedeutet die freiwillige und freudige Nachfolge dessen, der die Liebe in Person ist. Das ist das Joch Jesu. Jesus Christus, er hat versprochen, dass wenn wir uns darauf einlassen, wird er sich darum kümmern, dass wir zum Ziel kommen, zur Herrlichkeit Gottes. Amen. Der Herr segne euch.